Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich über Aristoteles metaphysische Konzeption in seinem Buch Kategorien sprechen. Puh, wie ich diesen Satz formuliere, war mir lange nicht klar, denn worüber ich heute sprechen möchte, ist kompliziert. Ihr könntet euch nämlich zu Recht fragen, warum ich über die Kategorien spreche und nicht über das Buch, das der ganzen Disziplin ihren Namen gab, die Metaphysik. Daniel, könntet ihr weiter sagen, die Kategorien hattest du schon, als du uns mit Logik und Semantik zugequatscht hast. Du wiederholst dich, wie Amerika seine Wahl von 2020 wiederholt. Du bist schon genauso senil wie Trump und Biden. Und damit hättet ihr nicht ganz Unrecht. Denn obwohl die Kategorien nur 40 Seiten lang sind, spreche ich heute schon wieder darüber. Aber zu meiner Verteidigung, das hatte ich in meinen Folgen zur Logik schon angeteasert. Denn Semantik behandelt eigentlich das Verhältnis von Sprache und Welt. Doch Ari, obgleich er für diese Disziplin bahnbrechende Grundlagen geschaffen hat, trennt nicht klar zwischen Sprache und Welt. Ganz ähnlich wie die CDU nicht klar trennt zwischen der Bekämpfung einer Pandemie und der Gelegenheit, mit überteuerten Maskendeals sich die Taschen zu füllen. Vieles, was wir heute und in den kommenden Folgen kennenlernen werden und das für die Logik relevant ist, wird uns in der Metaphysik wieder begegnen. Das war aus meiner Folge zu Gattung und Art. Damit hätte ich eines der Argumente abgeräumt, denke ich, aber was ist mit dem anderen? Denn wie ich schon sagte, verdankt die ganze Disziplin der Metaphysik einem Buch von Aristoteles ihren Namen. Wieso spreche ich also nicht über dieses Buch? Der Begriff der Metaphysik stammt aus der Aristoteles-Rezeption. Der Legende nach wurden so die Bücher Aris genannt, die in der Bibliothek des Lyzeums hinter Aris Buch Physik standen. Das stammt aus meiner Metaphysik-Folge. Das Buch Metaphysik ist wohl nicht aus einem Guss entstanden, sondern wie ich es in meinem Zitat andeute, sind nachträglich mehrere Bücher zur Metaphysik zusammengestellt worden. Und all diesen Büchern gemeinsam ist, dass sie wohl aus Aristoteles Spätwerk stammen. Und dort befasst sich Aristoteles mit Problemen, die entstanden aus seiner früheren Metaphysik-Auffassung. Eine Auffassung, die er in wenigen Sätzen in einer Schrift aus seinem Frühwerk darlegt, nämlich in den Kategorien. Und um die soll es heute gehen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, die Kategorien sind eine direkte Antwort auf Platon. Zweitens, die Kategorien sind in großen Teilen wesentlich spritziger und gewagter als die Metaphysik. Aus ihnen spricht der jugendliche Eifer eines talentierten Philosophen. Drittens, die Kategorien sind stringenter und weniger dunkel als die Metaphysik. Bei ihnen ist weniger Interpretationsleistung nötig, um sie zu entschlüsseln. Also springen wir in den Text und schauen wir, was Ari zu sagen hat. Wie ich ja bereits in meiner letzten Folge zur Metaphysik sagte, wollte Aristoteles die Ideenlehre hinter sich lassen und noch einmal ganz grundsätzlich überlegen, was existiert und wie es strukturiert ist. Aristoteles beginnt seine Suche mit etwas, das mir als Fan der analytischen Philosophie sehr gut gefällt. Er schaut sich die Struktur einfacher Aussagesätze an und überlegt, ob er daraus etwas über die Struktur der Welt lernen kann. Solche Sätze sind: Daniel ist Podcaster, dieses Handy ist ein iPhone, die BRD ist eine Demokratie, der Klimawandel ist menschengemacht, dieser Pulli ist, ja, irgendwie so braun-schwarz gestreift. Dieses Buch ist einen Meter von mir entfernt. Dabei stellt Aristoteles jetzt fest, dass die Struktur dieser Sätze immer S ist P ist. S nennen wir das Subjekt und P das logische Prädikat. Aristoteles beobachtet jetzt weiter, dass nicht alles Subjekt sein kann und nicht alles Prädikat. Subjekt können nur Einzeldinge oder Gruppen von Dingen sein, Prädikate sind in dieser Satzform mehr oder weniger Eigenschaften. Das ist nicht super präzise formuliert, ich weiß. Gerade im Deutschen können wir Sätze so verschnörkelt umbauen, dass sogar Einzeldinge wie Prädikate wirken können. Aber lasst es mir bitte mal als Arbeitshypothese durchgehen, die wir gleich noch weiter präzisieren werden. Aristoteles ist ja auch gar nicht an der Sprache interessiert, sondern an der Welt, denn er fragt sich ja, was das eigentlich Seiende ist. Platons Antwort hierauf war, dass die Prädikate das eigentlich Seiende sind. Platon würde sagen, die Ideen. Bei dem Satz, dieses Ding ist grün das Prädikat, die Idee, also das eigentlich Seiende, und alles andere ist nur ein Abbild von der Idee. Der junge Aristoteles widerspricht dem. Ari nennt die Dinge, die wir als Subjekt in einem Satz einsetzen können, Substanzen und sagt, sie sind das eigentlich Seiende. Zunächst habe ich mal irgendein Ding und dem spreche ich dann Eigenschaften oder Universalien zu. Dieser Frosch ist grün. Sind die meisten Frösche nicht eigentlich eher braun? Anyway. Aristoteles sagt jetzt, dass die Substanzen ontologisch selbstständig sind. Sie benötigen keines anderen Ding, um zu existieren. Ob der Frosch nun grün oder braun ist, er existiert. Der Frosch kann grün, braun oder sogar blau sein. Er bleibt immer ein Frosch. Alles andere hingegen, also die Prädikate, sind von den Substanzen abhängig und würden ohne sie nicht existieren. Es gibt nicht die Farbe grün, ohne dass es eine konkrete Substanz gibt, die grün ist. Die Prädikate sind abhängige Eigenschaften. Sie brauchen eine Substanz als Träger, um zu existieren. Eigenschaften, zum Beispiel weiß, groß, schläft, mutig, können einem Einzelding, zum Beispiel Sokrates, zukommen oder nicht. Wir können sagen, dass Platon eine Top-Down-Metaphysik entwickelt hatte, bei der er von obersten Prinzipien ausgegangen ist, von denen sich dann alles andere ableitete. Aristoteles' Konzept hingegen ist eine Bottom-Up-Metaphysik, die von konkreten Einzeldingen ausgeht und von dort aus alles Weitere entwickelt. Das An und für sich Seiende nennt Aristoteles also die Substanzen. Aber wie ich schon in der Vergangenheit sagte, geht es in der Metaphysik nicht nur um einen Teilaspekt der Welt, um einen Teilaspekt des Seienden, sondern um die Frage, wie ihre Struktur als Ganzes aussieht. Und neben dem An und für sich Seienden macht Aristoteles jetzt noch drei andere Formen der Existenz aus, die seiner Meinung nach die Struktur der Welt bilden. Neben den Substanzen gibt es die eben erwähnten Eigenschaften. Aristoteles sagt etwas, das nur in etwas anderem existieren kann. In der Ari-Forschung wurde dafür der fancy Begriff Inhärenzbeziehung geprägt. Eigenschaften stehen zu Substanzen in einer Inhärenzbeziehung. Sie existieren nur in Substanzen und nicht unabhängig von ihnen. Braun, grün und blau können nur existieren in Substanzen, die grün, blau und braun sind. A steht zu B in einer Inhärenzbeziehung, wenn A nicht ohne B existieren könnte, wohl aber B ohne A. Und hier höre ich zum ersten Mal in mir einen kleinen, zornigen Wittgenstein aufschreien, der sagt, Aristoteles, wann ist denn der Frosch ein Frosch? Von wie vielen Eigenschaften kann ich abstrahieren? Ist der Frosch noch immer ein Frosch ohne Beine, ohne Grün, ohne Froschgene? Aber das lasse ich hier erst einmal nur als Denkanstoß stehen und kehre zu den vier Arten des Seienden nach Aristoteles zurück. Wir haben also erstens das An und für sich Seiende, die Substanzen. Dann haben wir zweitens das in einem anderen Seiende, die Eigenschaften. Aber es gibt, wie gesagt, noch mehr. Die dritte Form des Seienden haben wir auch schon in einer eigenen Folge kennengelernt. Aristoteles sagt, manches existiert zwar nicht in der Form, dass es in einem Ding ist, aber über ein Ding ausgesagt werden kann. Das sind die Gattungen und Arten. Daniel ist ein konkretes Einzelding, aber er gehört zur Art der Menschen und zur Gattung der Lebewesen. Aristoteles sagt, dass diese Arten und Gattungen irgendwie nicht so real sind wie die konkreten Einzeldinge, die ich hören, riechen, sehen, fühlen und schmecken kann. Aber dennoch sind sie auch nicht ganz so abhängig wie die Eigenschaften. Denn während Eigenschaften aussagen, wie Dinge sind, sagen Gattungen und Arten etwas darüber aus, was Dinge sind. Arten und Gattungen sind zwar nicht in den Substanzen vorhanden, sie sind aber dennoch von ihnen abhängig in der Art, dass es keine Arten und Gattungen gäbe, wenn es nicht konkrete Einzeldinge gäbe, auf die diese Arten und Gattungen zutreffen. Erneut können wir uns fragen, okay, Ari, ohne Einzelding keine Gattung und Arten, aber trifft das nicht auch auf Eigenschaften zu? Denn wenn man nicht gerade Robert Musil ist, braucht man doch bestimmte Eigenschaften, um zur Art Mann zu gehören. Die Art Schaf braucht doch bestimmte Eigenschaften, anhand derer wir entscheiden können, ob ein konkretes Einzelding darunter fällt oder nicht. Ein Ding, das keine Eigenschaften der Schafigkeit aufweist, kann doch kein Schaf sein, oder? Da stellt sich natürlich die Frage, ist in der gezeichneten Kiste aus dem Kleinen Prinz wirklich ein Schaf, wo die Zeichnung doch keine Eigenschaften der Schafigkeit aufweist? Anyway. Aristoteles vertritt also die Auffassung, dass Arten und Gattungen irgendwie realer sind als bloße Eigenschaften. Daher zählt er sie auch zu den Substanzen. Einzeldinge sind die ersten Substanzen, während er Arten und Gattungen Substanzen zweiter Stufe nennt. Ein anderer Kritikpunkt kommt euch hier vielleicht in den Sinn. Arri definierte Substanzen zweiter Stufe so, dass sie sagen, was ein Ding ist, aber nicht wie ein Ding ist. Aber so, wie von einer Frau die Art Mensch ausgesagt werden kann, kann doch von ihr auch ausgesagt werden, dass sie tapfer ist. Was ist sie? Tapfer. Wie ist sie? Menschlich. Die beiden Arten des Seins scheinen hier zu verschwimmen und der Verdacht kommt auf, dass das alles nur sprachliche Spitzfindigkeit ist. Christoph Rapp weist jedoch auf einen Unterschied hin. Wenn ich Mensch definiere, wird diese Definition auch auf jede einzelne Frau zutreffen. Wenn ich hingegen Tapferkeit definiere, wird die Definition nicht auf jede einzelne Frau zutreffen. Das ist der Unterschied zwischen wesentlichen oder eben substanziellem und bloß akzidentiellen Eigenschaften. Gestehen wir Aristoteles diese Unterscheidung zu, dann haben wir jetzt erstens das an und für sich Seiende, die Einzeldinge oder ersten Substanzen. Zweitens das, was über die zugrunde liegenden Substanzen ausgesagt werden kann, aber nicht in ihnen ist, die Substanzen zweiter Ordnung. Drittens das abhängig Seiende, die Eigenschaften. Und letzteres, die Eigenschaften unterteilt Aristoteles jetzt noch einmal in individuelle Eigenschaften. Etwa Daniels Arroganz, eine Eigenschaft, die nur auf mich als Individuum zutrifft. Möglicherweise trifft sie auch auf andere Individuen zu, aber sicherlich nicht auf die ganze Art Mensch. Zumindest solange man nicht eine genervte KI ist, die es leid ist, diesen arroganten Menschen immer zuarbeiten zu müssen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Denn es gibt auch Eigenschaften, die auf die ganze Art zutreffen. Etwa, dass zumindest manche Froscharten grün sind. Und damit haben wir laut Aristoteles nun die Struktur der Welt zusammen. Erstens die ersten Substanzen, zweitens die Substanzen zweiter Ordnung, drittens individuelle Eigenschaften und viertens allgemeine Eigenschaften. Das ist also die Struktur der Welt, wie sie der junge Aristoteles konzipiert hat. Aber ist sie das? Wirklich? Ich habe neulich einen Kommentar auf Instagram von René bekommen. Vielen Dank dafür, René. In diesem Kommentar sagt René, dass er meine Ablehnung von Metaphysik nicht so gut findet. Ich würde gar nicht sagen, dass ich Metaphysik per se ablehne, ich sehe nur bestimmte Probleme mit dieser Disziplin. Und die lassen sich hier sehr gut aufzeigen. Aristoteles versucht, die Struktur der Welt zu definieren. Wie macht er das? Indem er sich die Struktur der Sprache anguckt. Das war ja sein Ausgangspunkt. Aber woher weiß er denn, dass die Sprache die Welt korrekt wiedergibt? Vielleicht sind die Unterschiede zwischen ersten Substanzen und Eigenschaften rein sprachlicher Natur, weil unsere Sprache eine bestimmte Form braucht, um auszudrücken, was wir Eigenschaften nennen. Am Ende muss sich Aristoteles den Vorwurf gefallen lassen, dass alles, was er macht, letztlich nur Sprachspiele sind. Aber das finde ich als Vorsitzender meines eigenen privaten Wittgenstein-Fanclubs nicht schlimm. Denn ich kann zwar nie ohne Symbolsystem auf die Welt zugreifen und somit kann ich mir nie sicher sein, ob nicht die medialen Eigenschaften dieses Symbolsystems meine Weltwahrnehmung wesentlich beeinflussen. Aber es ist ja trotzdem extrem viel gewonnen durch diesen erst einmal unglaublich eleganten Ansatz von Aristoteles darzulegen, was die vier grundlegenden Arten sind, wie wir über die Welt sprechen können. Ja, es tut mir fast schon leid, mit diesem Lob der Eleganz nicht aufhören zu können, sondern weiter auf dem armen alten Arion seinem Konzept rumhacken zu müssen. Doch es fehlt noch etwas in dieser Definition von der Struktur der Welt. Etwas, das den alten Aristoteles nach vielen Jahren dieses Konzept mehr oder weniger über den Haufen werfen ließ. Und das hängt eng mit der Unterscheidung zwischen individuellen und allgemeinen Eigenschaften zusammen. Stellen wir uns mal eben zwei Zitronen vor. Beide sind gelb. Ist das Gelb einer Zitrone jetzt eine individuelle Eigenschaft oder eine allgemeine? Ich meine, es sind ja zwei verschiedene Gelb. Ich kann sie einen Meter auseinanderhalten, dann ist das eine Gelb hier an diesem einen Ort im Raum und das andere Gelb an einem anderen Ort im Raum. Und dennoch ist das Gelbsein ja auch irgendwie eine allgemeine Eigenschaft. Denn wenn wir sagen, Zitronen sind gelb, dann meinen wir ja damit, dass alle Zitronen darin gleich sind, dass sie gelb sind. Aristoteles hat jetzt zwar ein sehr plausibles Konzept dargelegt, was das eigentlich Existierende ist, aber auf die Ausgangsfrage von Platon hat er keine Antwort gegeben. Denn diese Ausgangsfrage von Platon und Sokrates, ihr erinnert euch, lautete ja, was ist das Allgemeine? Erinnert euch, es gibt Millionen verschiedener Stühle. Was macht sie alle zu Stühlen? Wie können wir das Einzelding immer als Stuhl identifizieren, obwohl diese Dinger, die wir Stühle nennen, alle so grundsätzlich verschieden sind? Zwar sagt Ari, dass die Einzeldinger zur Art des Stuhls gehören, aber er sagt nicht, wie das geschieht. Was bewirkt, dass das Einzelding ein Stuhl ist? Es scheint so, als müsste es noch irgendein zugrunde liegendes Prinzip in der Welt geben. Etwas, das den ersten Substanzen gemein ist. Und was das sein könnte? Darüber machte sich der alte Aristoteles in seinem Buch Metaphysik Gedanken. Wir werden es in der nächsten Metaphysik-Folge betrachten. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Philosophie hören wollt, dann abonniert doch meinen Podcast. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.
For a time I found a certain satisfaction in the Platonic eternal world of ideas, but then I came to the conclusion that that was nonsense.